Manche von euch gucken ein bisschen skeptisch. Ich liebe diesen Video. Gibt es Schweizer hier unter euch in Bonn? Einer? Ja, okay. Da. Ein besonderes Willkommen an euch beide. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Meine Frau ist Schweizerin. Und Schweizer sind ja ganz besondere Leute. Also wirklich auch sehr intelligent, auch sehr sensibel und auch sehr traditionsbewusst. Und ich kann mich erinnern, als ich meinem heutigen Schwiegervater, der damals so ein bisschen skeptisch mir gegenüber war, um die Hand der Tochter bat, da musste ich versprechen, dass ich nicht nur die Tochter der Familie lieben, achten und ehren werde, sondern dass ich auch die Berge lieben, achten und ehren werde. Und so begann eine besondere Beziehung von mir zu den Bergen. Und deswegen liebe ich dieses Video. Aber ich liebe es nicht nur deswegen, sondern manchmal, wenn ich dieses Video anschaue oder so ähnliche Videos, dann denke ich mir, wow, wenn mein Leben so wäre wie in diesem Video. Schnell, spannend, voller Abenteuer, voller Herausforderungen, immer so ein bisschen am Limit, immer so ein bisschen über der Grenze hinaus. Ja, dann hätte ich das Gefühl, lebendig zu sein. Dann hätte ich das Gefühl, mein Leben hat Bedeutung. Dann hätte ich das Gefühl, Gott kann mich gebrauchen. Gott gebraucht mich. Ich sehe, manche gucken jetzt noch skeptischer als eben. Aber wir sprechen heute, ich möchte heute mit euch darüber sprechen und nachdenken, was es bedeutet, mutig aufzubrechen und Gott zu geben, was wir haben, damit er sein Reich weltweit bauen kann mit uns zusammen. Das ist ja das Geheimnis, dass er sich verbunden hat mit uns, mit seinen Menschen. Und natürlich, er hätte alle Möglichkeiten, es alleine zu tun. Aber es ist ein Geheimnis, dass er dich und mich dabei gebraucht. Und manchmal, weil es gut ist für uns, weil es das Beste ist für uns, so denke ich manchmal, und nicht unbedingt zuerst, weil es das Beste ist für diese Welt. Mutig aufbrechen, wenn Gott segnet und wenn Gott gebraucht, was wir ihm geben. Und ich möchte gerne mit euch darüber nachdenken, hier vor Ort im Gottesdienstsaal, aber auch mit euch zu Hause, die ihr zugeschaltet seid oder irgendwann heute Nachmittag, heute Abend reinzoomt in den Gottesdienst. Was ist denn da gelaufen heute Morgen in der FEG Bonn? Schön, dass ihr dabei seid und dass wir zusammen diesen Gottesdienst erleben. Was sind so diese Momente, wo du das Gefühl hast, jawohl, Gott gebraucht, was wir ihm geben? Ja, so Momente, vielleicht nach einer inspirierenden, energiegeladenen Teamsitzung, wo du das Gefühl hast, jawohl, wir können was erreichen. Vielleicht, wenn etwas gelungen ist, wofür du lange gearbeitet hast, lange geplant hast. Und vielleicht kennst du aber auch Situationen, wo du das Gegenteil des Gefühls hast, wenn du es merkst, also Windeln wechseln zu Hause, deine tägliche Routine auf der Arbeit irgendwie, was kann ich schon beitragen? Oder wenn du physisch ausgelaugt bist, wenn du müde bist, wenn du Hunger hast. Weißt du, Momente, wo du merkst, wo so diese Frage kommt, diese schleichenden Fragen, Mensch, was kannst du schon mit deinem Leben bewirken? Es gibt so beides in unserem Leben. Und das führt mich zu der Frage, ja, was müssen wir eigentlich mitbringen? Was brauchst du eigentlich für Voraussetzungen, dass Gott dich gebraucht? Und manchmal entdecke ich mich selber und auch im Gesprächen mit anderen immer wieder, okay, Thomas, ich will das ja glauben, ich will das ja ergreifen, aber mein Leben ist gerade so voll, so intensiv, so temporeich. Wenn das mal ein bisschen mehr Ordnung bekäme, ja, dann könnte Gott mich vielleicht gebrauchen. Oder, ja, Thomas, ich will das ja gerne glauben und ergreifen, dass Gott mit mir sein Reich baut in Bonn, in Deutschland und weltweit. Aber weißt du, da gibt es gerade so viele Fragen in meinem Leben. Eigentlich mehr Fragen als Antworten. Und vielleicht ist das deine Situation heute Morgen. Und wenn da so mal ein bisschen mehr Licht reinkommt in die eine oder andere Frage, ja dann kann Gott mich gebrauchen. Oder, weißt du, Thomas, da müsste schon noch ein bisschen mehr Heiligkeit in mein Leben reinkommen. Ein bisschen intensiveres Gebetsleben, von dem ich lebe. Und ich entdecke aber, ich falle immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück, von denen ich schon längst geglaubt habe, dass sie überwunden sind. Wenn ich da mal ein bisschen mehr Licht und Land sehe, dann kann Gott vielleicht auch mich gebrauchen. Aber im Moment fällt es dir vielleicht schwer, das zu glauben. Was müssen wir eigentlich mitbringen? Dass Gott mit uns, mit dir, egal ob 65 und gerade in einer neuen Lebensphase eingestiegen, im Ruhestand oder mit dir, der du gerade so richtig aufbrichst, Studium zu Ende und jetzt kann es losgehen, dass Gott mit dir sein Reich baut. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Markus-Evangelium, mit der wir versuchen, Antworten auf diese Frage zu finden. Was müssen wir eigentlich mitbringen, dass Gott uns gebraucht? Markus 6, wer mitlesen möchte oder sein Smartphone aufschlägt, kann man eigentlich sagen. Also einfach die App öffnen. Markus 6, ab Vers 30. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten: Wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Jesus erwiderte: Gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm: Das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht, seht nach. Sie taten es und kamen wieder zu ihm und sagten: 5 und außerdem 2 Fische. Da wies Jesus die Jünger an, dafür zu sorgen, dass die Leute sich alle gruppenweise ins Gras setzten. Als sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gelagert hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann brach er die Brote in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie an die Menge verteilten. Auch die 2 Fische ließ er unter alle verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelte man auf, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war, 12 Körbe voll. Die Zahl der Männer, die von den Broten gegessen hatten, belief sich auf 5.000. Gottes Wort für uns heute Morgen. Wir beten. Guter Gott, himmlischer Vater, das ist dein heiliges Wort. Du hast deine Kirche, deine Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch durch dieses Wort geleitet, ermutigt, herausgefordert. Und so hören auch wir heute auf dein Wort und beten, dass du es uns öffnest durch deinen Heiligen Geist, dass wir es hören und hören und umsetzen im Blick auf unsere Situation. Amen. Ein gewaltiges Wunder. 5.000 Männer werden satt von 5 Broten und 2 Fischen. Die Kinder und Frauen sind hier gar nicht mitgezählt. Ein gewaltiges Wunder und die Jünger, die 12 engsten Vertrauten von Jesus, sind beteiligt, sie sind mitten dabei. Dieses Wunder, Brot- und Fischvermehrung, geht durch ihre Hände. Wir sind eingestiegen mit der Frage, was müssen wir eigentlich an Voraussetzungen mitbringen, dass Gott uns gebraucht, wenn es darum geht, Brot und Fisch zu verteilen, wenn es darum geht, gute Nachricht zu verteilen in Wort und Tat. Welche Voraussetzungen müssen wir eigentlich mitbringen? Wie heilig muss mein Leben sein? Wie viel Zeit muss ich eigentlich haben oder wie viel Klarheit muss ich haben über die vielleicht großen oder auch kleineren Fragen in meinem Leben? Welche Voraussetzungen haben die Jünger mitgebracht? Ab Vers 30 erzählt Markus davon. Sie kommen von ihrem ersten Missionseinsatz zurück. Jesus hatte sie zu zweit losgeschickt. Sie machen ihre ersten Erfahrungen, wie es ist, mit Leuten zu beten, über Kranke zu beten, einfach Botschafter von Gottes Reich zu sein. Und sie kommen zurück in dieser Situation und sie sind durcheinander. Sie haben Gutes erlebt, sie haben Schwieriges erlebt Und ihr Herz ist voller Eindrücke und auch voller Fragen. Und sie haben gehört, Johannes der Täufer wurde umgebracht. Kurz zuvor hören sie das und auch das haben sie im Gepäck und bringen das mit. Und sie sind müde und sie sind ausgelaugt und sie haben Hunger. Markus erzählt davon. Und es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Und Jesus möchte ihnen Ruhe geben. Jesus sieht, dass sie Ruhe brauchen, dass sie durcheinander sind, dass sie Fragen haben. Und das finde ich einen sehr berührenden Moment hier am Anfang. Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, sagt Jesus, wo wir alleine sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Finde ich einen bewegenden Moment. Und dann wird kurzfristig der Urlaub gestrichen, dazu kommen wir gleich, und Jesus ändert seine Pläne. Aber mein erster Gedanke für euch heute Morgen ist, es kommt gar nicht so sehr auf uns an. Es kommt hier gar nicht so sehr auf die Jünger an, wie fit, wie bereit sie sind für das, was hier passiert. Es kommt nicht so darauf an, dass sie gerade so on top ihres Gebetslebens sind und dass alle Fragen beantwortet sind und dass sie ready sind für ein neues Wunder. Das sind sie ganz und gar nicht. Aber es kommt auf Jesus an. Es kommt auf Jesus an, den Herrn, den Hirten, den Hausvater, der sich hier zu erkennen gibt. Und das möchte ich dir heute Morgen sagen, das möchte Gott dir heute Morgen zuallererst sagen. Hab Jesus im Blick, er lädt dich ein. Schau nicht auf deine Fragen, schau nicht auf die Defizite, schau nicht auf die Umstände, schau nicht darauf, ob du dich gerade geistlich fit genug fühlst oder weniger fit, ob du den Eindruck hast, deine geistlichen Muskeln sind gerade super trainiert oder weniger trainiert. Sondern ist dieser Text und diese Geschichte ist die Einladung, auf Jesus zu schauen. Und deine leeren, deine vollen oder deine halbvollen Hände Jesus hinzulegen. Und zu sagen, gebrauch du mich in dieser Situation mit meinen Fragen, mit meiner Routine, mit meinem Leben, das mich gerade überwältigt oder das mich gerade langweilt. Jesus lädt dich ein, auf sich zu schauen, auf ihn zu schauen. Vor einigen Wochen kam unser Bereichsleiter für Süd- und Osteuropa von einer Reise aus der Ukraine zurück. Er hat dort einige freie evangelische Gemeinden besucht, denn es gibt auch freie evangelische Gemeinde in der Ukraine. Ich habe euch ein kleines Bild mitgebracht, wo ihr mal so ein bisschen seine Reiseroute seht. Und ein bisschen provokativ gefragt, ist es eigentlich gerade eine geeignete Situation oder eine weniger geeignete Situation in dieser Lage jetzt als Gemeinde Jesu, das Evangelium zu predigen, über Kranke zu beten, das Gemeindehaus zu öffnen, Trost zu spenden und Essen zu spenden? Ist das eigentlich eine günstige oder eine ungünstige Situation? Für die Gemeinden in der Ukraine vielleicht eine komische Frage. Sie öffnen ihre Schlafplätze für Geflüchtete. Sie öffnen ihre Gemeindehäuser, um Menschen täglich 3 Mahlzeiten zu geben. Sie beten mehr über Kranke. Und sie trösten Menschen, die um ihre Liebsten trauern. Es gibt Teamtreffen, Gemeindeleitungstreffen bei Kerzenlicht, weil der Strom ständig ausfällt. Und es gibt ständig auch hier in Kharkiv, dieser Haus, was ihr dort hinten seht, das war wenige Tage zuvor, ist es zerbombt worden. Und man schätzt, dass die Rakete eigentlich ein Kraftwerk hätte treffen sollen, 2 Kilometer von diesem Haus entfernt. Und zugleich feiert die Gemeinde, die vorher einen Gottesdienst gefeiert hat, mittlerweile 4 Gottesdienste mit fast 1000 Besuchern, eine Gemeinde, die nahezu fast 80% ihrer Gemeindemitglieder verloren hat, weil sie in die Westukraine geflohen sind oder noch weiter nach Polen oder in andere Länder. Aber die Menschen kommen, weil sie Hunger haben nach dem Evangelium und auch ganz praktisch Hunger haben und schauen müssen, wie sie ihre Familien ernähren können. Ist es eine günstige oder eine ungünstige Situation für die Gemeinde Jesu, das Evangelium zu predigen in Wort und Tat? Eine komische Frage. Und für uns ein Ansporn. Wie so Cheerleader. Für mich sind das so wie so Cheerleader, die an unserem Rand, die hier am Rand vielleicht heute Morgen stehen und sagen, hey, FEG Bonn, schau nicht auf die Umstände. Schaut auf Jesus. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat und wo er in die Situation, in die er dich hineinruft, auch nächste Woche, in deine Familie, wo vielleicht Unversöhnung da ist, in deine Arbeit, in die Universität. Was ist der Ort, an dem Gott dich gestellt hat und was kann er dort und will Gott dort dich tun? Schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf deine mangelnde Kraft, auf dein mangelndes Bibelwissen, auf deine vermeintlich mangelnde Heiligkeit. Sondern mit Jesus ist Gott an diesem Ort. Mit dir und mit Jesus ist Gott an diesem Ort. Es ist sein Licht, seine Hoffnung, seine Kraft an diesem Ort. Und das ist die Einladung an dieses Textes. Gehen wir einen Schritt weiter. Das ist berührend. Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, sie kommen an einem anderen Ufer an und die Jünger entdecken etwas Wichtiges bei Jesus. Die Jünger, das sind ja die ersten 12 Gemeindegründer. Das sind auf deren Schultern wir stehen. Die 12. Und Markus hier in diesem Text, er hat sie im Blick, er hat gar nicht so sehr die 5000 im Blick, die hier durch 5 Brote und 2 Fische satt werden. Markus hat die 12 Freunde von Jesus im Blick und was sie hier lernen in dieser Geschichte. Und sie lernen hier Wichtiges, sie lernen das Herz von Jesus kennen. Er sieht die Menschenmenge, die schon da ist, die irgendwie rausgefunden haben, wo die Reise hingeht. Und was passiert? Jesus wird überwältigt von Mitleid. Er wird überwältigt von diesem Anblick der Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und er führt sie sozusagen auf die Leere der Weide, auf die Weide der Leere und hält eine lange Predigt. Er unterrichtet sie. Jesus sieht diese Menschen und sein Blick ist, er sieht sie wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da steckt auch ein Stück Selbstoffenbarung drin, dass Jesus deutlich macht, wer er ist und wer hier auftritt in diesem Wunder und wer hier lehrt und wer hier predigt. Im Alten Testament haben sich oft Könige und Herrscher als Hirten bezeichnet und die Untergebenen sozusagen, das Volk war die Herde. Und im Alten Testament heißt es an vielen Stellen, dass Gott zum Volk Israel sagt, bei euch soll es nicht so sein. Ich bin euer Hirte. Ich, Jahwe, bin euer Hirte. Das große Hirtenkapitel, Hesekiel 34 zum Beispiel, erzählt davon. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden. Ich, Jahwe. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Sodass sich Jesus hier so offenbart, ist ein Stück auch mit mir begegnet euch der Jahwe des Alten Testamentes. Mit mir gibt er seine Visitenkarte ab. Mit mir bekommt er Hände und Füße. Mit mir bekommen seine Worte, werden seine Worte hörbar. Die Freunde von Jesus bekommen einen Einblick in das, was Jesus bewegt. Ich habe schon von meiner Frau erzählt. Und das, was die Jünger hier bei Jesus entdecken, das hat mich an eine Geschichte erinnert. Nämlich dann die Geschichte, wie meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Wir waren schon noch wirklich sehr, sehr jung. Das habe ich auch oft meinen Kindern gesagt. Wir waren wirklich sehr, sehr, sehr jung. Wir waren 17, als wir uns kennengelernt haben. Und ich habe ja schon gesagt, Schweizer sind wirklich sehr, sehr schlaue Leute und sehr sensibel und sehr wach. Und die checken sofort, was passiert. Und wir waren in einem Jugendcamp, also eine Vorbereitung für einen Missionseinsatz. Und ich hatte Gefallen an ihr gefunden. Und ich habe ihre Nähe gesucht. Was ist so unverfänglich auf christlichen Freizeiten und Jugendcamps? Tischtennis spielen, immer super. Tischtennis spielen, sehr unverfänglich, sehr beim Essen ihre Nähe gesucht und immer so geguckt. Was. Und weil die Schweizer sehr schlaue Leute sind, hat sie das auch sofort geschnallt. Und dann hat sie gesagt, du mit uns beiden, das wird nichts. Und da sage ich, was los ist, hat er noch gar nicht angefangen. Ja. ja, aber mit uns beiden, das wird nichts, es sei denn, dass du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Ich war 17. Ja. Ich hatte viele Gedanken im Kopf, aber solche tiefen und ernsten Gedanken mit 17 können wahrscheinlich nur Schweizer haben. Ja. Also, aber ich wollte diese Frau. Habe ich zu ihr gesagt, das kriegen wir schon hin mit der Mission irgendwie, ja. Und dass ich heute bei der Mission arbeite, ist für mich so ein bisschen Humor Gottes, ja. Aber ich finde, dieser Satz, du kriegst mich nur, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen, der ist mir hängen geblieben. Und ein bisschen das ist das, was die Jünger hier bei Jesus lernen. Nach dem Motto, wenn ihr bei mir sein wollt, wenn du Hunger hast nach tiefen, festen Glaubenswurzeln, wenn du Hunger hast nach Glaubenserfahrungen, wenn du Hunger danach hast, dass dein Leben eine Bedeutung hat und einen Unterschied macht, dann sei mit mir, dann sei da mit mir, wo mein Herz schlägt. Und mein Herz ist da, wo die Menschen sind, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und das galt damals für die Jünger und es gilt für uns heute. Man könnte auch anders sagen, Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Und das ist das, was die Jünger hier bei Jesus lernen. Die ersten Gemeindegründer, die ersten Gemeindeältesten, auf denen die Kirchengeschichte aufbaut. Sie lernen diesen Aspekt, Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Und wenn du alles heute Morgen vergisst, dann nimm doch diesen einen Satz mit. Wisst ihr, globale Verantwortung zu übernehmen, zu beten, zu fragen, was geschieht weltweit, das ist nicht für irgendwelche Freaks reserviert. So ein paar Superchristen, so ein paar super intensive Christen sozusagen in der Gemeinde. Oder manchmal entdecke ich auch so das Thema Mission oder so, das ist so das schlechte Gewissen der Gemeinde. Ja. Wir haben so viele Themen, ach, das müssen wir ja auch noch machen. Ja. Nein, das ist der Herzschlag Gottes, der unterwegs ist in seiner Welt. Der an den Orten ist, wo die Menschen sind, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und wie ist er an diesem Ort? Er ist durch uns da, durch dich und mich in all unserer Schwachheit, in aller Vorläufigkeit, in aller Zerbrechlichkeit ist er mit dir dort, weil er groß ist und weil er König ist und weil er Hirte ist und weil er den Überblick hat. Gott lieben geht nicht ohne seine Welt zu lieben. Und wenn du Hunger hast nach Glaubenserfahrung, nach Glaubenswurzeln, wenn du Hunger danach hast, dass dein Leben einen Unterschied macht, dann sei mit Jesus an den Orten, die wie Schafe sind, wo die Menschen sind, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Was ich an den Geschichten von den 12 Freunden von Jesus ja immer so liebe, ist, sie denken praktisch. Irgendwann schubst einer den anderen an und sagt, hey, einer muss es ihm sagen. Einer muss es ihm sagen, es ist jetzt wirklich schon eine lange Predigt und wir haben eigentlich immer noch Hunger und er soll die Leute wegschicken und dass wir jetzt hier einen Break machen. Und dann einer traut sich auch, wir wissen nicht wer, vielleicht ist es Petrus. Und manchmal habe ich den Eindruck, Jesus hat nur auf diesen Moment gewartet. Einen neuen Moment, um den Jüngern was beizubringen. Gebt ihr ihn zu essen. Wie soll das gehen, Jesus? Sollen wir jetzt die ganze Gemeindekasse plündern? Der nächste Umbau kommt bestimmt. Ja. Wie soll das gehen mit meinem Kontext? Ich kann doch nicht alles stehen und liegen lassen. In meinem Kontext, wie kann das gehen, Verantwortung für diese Welt zu übernehmen? Gebt ihr ihn zu essen, sagt Jesus. Gebt du ihn zu essen. Bring dich ein. Dein Gebet, deine Ressourcen, deine Finanzen, deine Gedanken, deine Kreativität, deine Fantasie, deine Liebe für Sport, deine Liebe für gutes Essen, deine Liebe für Gastfreundschaft, deine Liebe für Kunst und Musik, was es auch immer ist, das Teil deiner Leidenschaft ist, das Teil deiner Begabung ist, Teil deines Herzens ist, bring es hinein in die Situation, die nach dem Licht und der Kraft Gottes suchen und sich danach und das brauchen. Denn es gibt einen dritten und letzten kurzen Gedanken in diesem Text, den ich sagen möchte und der wunderbar passt zu dem dazu, dass wir jetzt gleich Abendmahl feiern. Manchmal, und das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, wir stehen vielleicht vor Entscheidungen und wir wissen, diese Entscheidung hat eine Konsequenz. Und wir sind uns nicht sicher, ob, wenn wir diese Entscheidung treffen, und Gott vielleicht einen neuen Weg zu gehen oder eine Entscheidung, uns konsequent wirklich von etwas zu verabschieden, von dem wir wissen, dass es uns in unserem Weg mit, in unserem Unterwegssein von Jesus wegbringt, dass wir uns manchmal fragen, lohnt es sich, diese Entscheidung zu treffen? Oder wenn ich diesen Weg gehe, oder wenn ich diesen konsequenten Weg der Nachfolge gehe, oder wenn ich hier das in die Waagschale lege, was Gott mir gegeben hat, was ist dann am Ende mit mir? Geht es immer nur um die anderen? Geht es immer nur um die Situation, die Gott brauchen? Um die Menschen, die wie Schafe sind, die keinen Hirten haben? Was ist denn mit mir? Ich bin doch auch da. Vielleicht ist es ein ketzerischer Gedanke, vielleicht ist es einfach ein ganz normal menschlicher Gedanke. Was ist mit mir? Wird meine Seele satt werden, wenn ich das hineinlege in die Waagschale, was Gott mir gegeben hat? Wird meine Seele satt werden, wenn ich dieses aufgebe, um jeden Weg zu gehen? Es gibt einen Vers hier, der das ganze Evangelium in sich bündelt. Und es ist ein sehr kurzer Vers nur. Vielleicht ist es einer der kürzesten Verse des Neuen Testamentes. Es ist der Vers 42. Alle aßen und wurden satt. Alle aßen und wurden satt. Auch die Jünger wurden satt, die Jesus beteiligt hat, die Jesus mit hineingenommen hat, die Teil seines Unterwegsseins waren zu dieser Herde, die wie Schafe sind ohne Hirten. Alle aßen und wurden satt. Und das ist Gottes Wort auch für dich heute Morgen und für uns miteinander als Gottesdienstgemeinschaft. Jesus hat genug für uns. Jesus hat genug für dich. Bei allen Fragen, wo du gerade herausgefordert bist und wo du dich vielleicht fragst, lohnt es sich, diesen konsequenten Weg zu gehen? Lohnt es sich vielleicht auch zu beten, Geld zu geben, vielleicht selber auch einen neuen Weg zu gehen, von dem du nicht weißt, ob der Preis vielleicht am Ende nicht zu hoch ist? Alle aßen und wurden satt. Das gilt für dich, das gilt für mich. Und das gilt für euch als Gemeinde. Und wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, gleich, dann darfst du das ergreifen. Dann darfst du das glaubend ergreifen. Jesus hat genug für mich. An seinem Tisch werde ich satt. An seinem Tisch werden wir satt. Und dann darfst du das glaubend ergreifen und als Ermutigung und als Stärkung mitnehmen. Für dein Unterwegssein in dieser Welt, Jesus mit dir, sein Licht, seine Kraft, seine Weisheit mit dir an den Orten, die nicht die Schönheit und die Gerechtigkeit und die Größe Gottes atmen. In deinem Umfeld hier in Bonn gibt es auch solche Orte. Und es gibt viele zerrissene Orte weltweit, die auf unser Engagement warten. Auf das Team Gottes, das für diese Welt, für seine Welt Verantwortung übernimmt. Was ist jetzt für dich dran? Was möchtest du Jesus sagen? Wo möchtest du aufhören, ihm zurückzuhalten, was ihm gehört? In die Waagschale werfen, was er dir gegeben hat, damit sein Reich wächst, damit sein Königreich kommt. Gott segne euch. Amen. Herr Jesus Christus, danke, du hast gehört, und du hast nicht gehört, du weißt, wie wir jetzt hier sitzen und was wir gehört haben und welche Bedeutung das für uns hat. Danke, dass wir bei dir satt werden. Danke, du bist genug und wir schauen auf dich, wir schauen nicht auf unsere Umstände. Wir schauen auf dich, den Herrn, den König. Und wir danken, dass wir hier sitzen, egal ob glaubenssuchend oder zweifelnd. Wir sitzen hier, weil wir ahnen, dass du bist. Wir sitzen hier, weil du uns gezogen hast, weil du uns gesucht und gefunden hast. Und wir sagen dir, wir brauchen dich. Und diese Welt braucht dich. Gebrauche uns für deine Welt. Amen.